Es ist so schön, an einem Freitagabend hier zu sein und Gott und Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, seinen Namen hinzusingen, und der Name von Jesus hat eine unheimliche Kraft. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wann immer Gott ein Wort spricht, wann immer Gott spricht, verändert sich irgendetwas. Du schaust in die Bibel rein am Anfang der Schöpfungsgeschichte und Gott sprach und es ward. Die Erde, die Pflanzen, die Menschen, die Natur, ganz viele Dinge sind entstanden und Gott hat nur etwas gesagt. Durch die Bibel durch macht Jesus Wunder und er sagt zu Menschen, dass sie gesund werden sollen, dass Dämonen austreiben. Jesus spricht immer nur und die Kraft von den Worten von Jesus haben eine unheimliche Power. Und deswegen vertraue ich darauf, dass Gott heute Abend die Kraft hat, das Leben von uns zu verändern, wenn wir sein Wort in den Mittelpunkt stellen. Und deswegen haben wir euch ein Arm mitgebracht, wo es in den Liedern ganz viel um Dinge gibt, die in der Bibel beschrieben sind, wo Worte von Gott, die er spricht, ausgesprochen werden. Hat jemand von euch schon mal Gottes Stimme gehört? So richtig akustisch? Mir hat vor kurzem jemand gesagt, sagte, wenn du noch nie Gottes Stimme gehört hast, akustisch, dann mach Folgendes, schlag einfach die Bibel auf, lies sie laut vor und dann hörst du Gottes Stimme durch deine Stimme. Fand ich ein mega Statement und deswegen soll es heute um nichts anderes gehen als um Jesus Christus, den Vater im Himmel und um den Heiligen Geist, weil diese drei bilden so eine Einheit und die bündeln ihre Kraft, damit sie in unserem Leben sich entfalten kann. Und dafür haben wir euch ein Thema mitgebracht, das nennt sich Beyond, also neben Promise, kann man ein zweites englisches Wort einführen, oder? Also Promise finde ich ziemlich cool, weil wir Menschen leben meistens wenig verheißungsorientiert, sondern mehr erfahrungsorientiert und denken so, oh, das ist meine Erfahrung. Aber Gott sagt immer, hey, lebt verheißungsorientiert und nicht erfahrungsorientiert. Und dieses Wort Beyond bedeutet nichts anderes als weiterzugehen, darüber hinaus in eine neue Dimension einzutreten, neue Räume einzunehmen und in diesen Räumen zu Hause sein. Und wir möchten das geistlich füllen, weil dieser kleine Untertitel, den ihr noch erkennen könnt, weil ihr jung genug seid, heißt sein Ziel im Blick. Sein Ziel im Blick. Warum sein Ziel? Weil wir glauben daran, dass es einen Körper von Jesus gibt und der nennt sich Gemeinde. Und es ist völlig egal, welche 3 Buchstaben oder 5 Buchstaben oder 12 Buchstaben du über den Namen deiner Gemeinde geschrieben hast. Wir bauen nicht unser eigenes Reich, wir bauen das Reich von Gott. Und das Reich von Gott ist so viel größer, es ist so viel greifbarer, es ist so viel näher, seitdem Jesus gekommen ist. Und die Geheimnisse des Reiches Gottes zu entdecken, ist ein so großer Schatz. Und ich bin jetzt 51 und ich übe mich mehr und mehr darin, sein Ziel, das Ziel von Jesus im Blick zu behalten, in den Blick zu bekommen, weil ich habe so viele Ziele, ich habe so viele Hobbys und ich bin so ein verhaltenskreatives Kind. Ich könnte ständig neue Sachen anfangen, dafür die alten nicht zu Ende bringen. Aber das sagen wir niemanden heute hier. Und ich habe so viele Ziele und ich hoffe, dass ich 109 Jahre alt werde, um alles zu verwirklichen. Aber darum geht's nicht im Leben, was ich für Ziele habe. Und das war eine Lektion, die Gott mir zu Jugendzeiten beigebracht hat. Weil ich hatte große Ziele. Ich wollte der Star-Architekt werden und der schöne Häuser baut. Und Gott sagt irgendwann, Stefan, du sollst keine Häuser bauen, sondern Kirche. Du darfst nicht studieren, mach Bibelschule, studier Theologie. Und das war so ein Ring mit Gott, sagte, ich will aber. Und er sagt, nein, geh dahin. Und es war das Beste zu dem Zeitpunkt, in einem Alter als Jugendlicher, Gott mein Leben hinzulegen und zu sagen, Gott, es geht nicht um meine Ziele, sondern um deine Ziele. Und dann gab es eine Achterbahnfahrt von Ausbildung, von Dingen, die erfolgreich waren, aber auch von Rückschlägen. Und Gott hat diesen Weg geführt dahin. Und wenn du in die Bibel reinguckst, das Alte Testament ist ja nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Biografien. Gott beruft eine Person, schreibt mit der Person Geschichte, entweder macht sie richtig Mist am Ende oder ist erfolgreich. Die meisten haben Mist gemacht in der Bibel. Und dann beruft Gott die nächste Person. Schreibt mir die Geschichte, die nächste Person. Und so geht es durchs Alte Testament. So ist das Neue Testament aufgeschrieben. Und ich glaube, Gott lebt und arbeitet so mit uns. Er beruft eine Person, schreibt mit ihr Geschichte. Und wenn hier sein Ziel im Blick steht, es gibt, wenn du in die Bibel aufschlägst, es gibt so viele generelle Ziele von Gott. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es gibt Ziele, dass wir Gerechtigkeit, Barmherzigkeit üben sollen, dass wir glauben dürfen, dass wir unsere Nächsten lieben, dass wir unsere Feinde lieben. Und ich glaube, dass die Bibel voll ist von ganz vielen Zielen, die Jesus uns gibt, um danach zu handeln. Ich glaube aber auch, dass es ganz individuelle Ziele gibt. Das nennt sich Berufung. Und Gott sagt dir und hat dir was aufs Herz gelegt, aufgrund deiner Geschichte, aufgrund deiner Erfahrung. Und manchmal highlightet Jesus so ein Thema für dein Leben. Vielleicht hast du so ein übersteigertes Gerechtigkeitsempfinden. Dann ist das dein Thema, mit dem Gott mit dir in einen Prozess der Berufung geht. Vielleicht liebst du Menschen, die sonst keiner in die Kirche einladen würde, wo alle drumherum gehen. Dann hat Gott dir eine Berufung gegeben, um dieses Nächstenliebe-Thema, was Jesus so auf dem Herzen legt, zu leben und zu etablieren und einen Ministry zu gründen und das groß zu machen. Und die generellen Ziele sind klar in der Bibel. Und die individuellen Ziele, da braucht es manchmal ein Leben, um sie rauszufinden. Aber es sind auch Abende wie diese wichtig, um so klare Entscheidungen zu treffen und zu sagen, hey Gott, ich möchte das Leben und das verspreche ich dir. Auch wenn ich das Endziel noch nicht kenne, aber ich mache heute einen ersten Schritt. Und im Bibelvers, den ich euch mitgebracht habe, der steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da steht, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. Das ist wieder so ein Ziel von Jesus, typisch, überall als meine Zeugen aufzutreten. Der schickt euch raus und macht große Ziele. Aber was ich so faszinierend finde an Gott ist, der schickt uns nicht nur raus mit einer Aufgabe, mit einer Berufung, sondern bevor er uns aussendet, stehen hier in diesem Vers für mich zwei Dinge. Das erste ist, ihr werdet mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch Kraft geben. Weil Gott kennt uns Menschen und weiß, unsere eigene Kraft, die ist manchmal am Ende. Unsere Nerven sind manchmal am Ende. Und je nach Lebensphase geht das schneller und du bist dünnhäutiger und bist genervter und schneller. Ich habe so einen Hals. Oder es dauert ein bisschen länger. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, nämlich dieses wunderschöne Telefon. Was ist es, obwohl... Was ist der wichtigste Bestandteil von diesem Telefon? Blöde Frage, aber kommt jemand drauf? Du hast mich vorhin mit Fragen. Der Akku. Der Akku. Wow, richtige Antwort. Also, für mich das Wichtigste, hier ist ein Akku drin. Ohne Akku würde dieses Telefon nicht funktionieren, es sei denn, du hast Dauerkabel drin und deine Powerbank in der Hosentasche. Der Akku. Das Problem bei meinem Handy ist ganz oft, ich nehme es in die Hand, weil ich es vergesse irgendwie zu laden und dann ist der Akku leer. Ich möchte kurz euren Energielevel heute Abend testen. Wer würde von sich sagen, jetzt mal so, wessen Energie ist gerade so bei 100%? So mal ganz ehrlich, so für die Lebensenergie, einfach nur zum Leben, 100%. Wer ist 100%? Okay. Wer ist 70%? Ja. Wer ist 50%? Sehr schön, da oben, cool. Wer ist bei 33,33333%? Ist der Autist in mir? 33? Ja, danke, alle autistischen Freunde haben sich gerade gemeldet. Sehr schön. Das ist so ein kleiner. Wer ist im Energiesparmodus 2%? So, wo es schon umschaltet, wo der Akku schon rot ist. Ja. Mega ehrlich, finde ich cool. Selbe Frage, wie geht's dir geistlich gerade? Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wer ist von euch hundertprozentig erfüllt mit dem Heiligen Geist? Yes, come on. 70? 50? 29,897624? Wer ist geistlich gerade, wo er sagt, ey, 1%? Ich glaube, dass ein Geheimnis drin liegt von uns Menschen, die Energie, die da ist fürs Leben, fürs geistliche Leben, sie nicht aus uns selber produzieren zu können. Und das ist das Krasse, was machst du, wenn dein Telefon leer ist, wenn dein Akku leer ist auf diesem Telefon, dann machst du eins, du besorgst dir ein vernünftiges Ladegerät. Und da ich meine Kabel immer verliere, liegen bei uns zu Hause überall diese Induktionsladegeräte rum. Und es ist richtig cool, und ich möchte dieses Induktionsladegerät einmal vergleichen mit der Gegenwart Gottes. Um mein Telefon zu laden, lege ich dieses Ladegerät, stecke es an die Steckdose und dann nehme ich mein Telefon und ich lege dieses Telefon auf diese Ladestation. Ich habe früher mal versucht, das einfach neben diese Ladestation zu legen, weil ich dachte, mein Großvater war Prediger, hey, dann bin ich ja auch im Himmel, ist ja safe. Und irgendwann habe ich festgestellt, nee, das reicht nicht. Dann habe ich gedacht, mein Papa hat Orgel gespielt bei uns in der Kirche. 800 Einwohnerdorf, nicht so eine schöne Silbermann-Orgel wie hier. Und dann dachte ich, na, wenn ich, er war Chorleiter. Und dann bin ich ein bisschen näher rangerutscht an das und dachte so, hey, ich krieg Kraft, weil mein Papa irgendwas macht. Und ich musste irgendwann lernen, dass Gott keine Enkel hat und dass, wenn ich Kraft brauche für mich, dass ich mich nicht neben das Ladegerät lege, sondern dass ich mich auf dieses Ladegerät drauflege, dass ich selbst Zeit mit Gott verbringe, dass ich selbst meine Bibel aufschlage, selbst laut lese, selbst Dinge tue. Weil Gott will immer erst etwas in dir tun, bevor er etwas durch dich tut. Den Akku siehst du in der Regel nicht bei einem Telefon. Wenn, dann hast du ein großes Problem oder das Ding brennt. Den Akku siehst du nicht, aber Gott will immer erst etwas in uns tun, bevor er etwas durch uns tut. Und ich bin dann so ein ungeduldiger Mensch, dass ich denke, jetzt gehe ich in einen Gottesdienst, jetzt lese ich einen Vers pro Tag und ich denke, ich bin aufgeladen, schaue dann ganz ehrlich auf mein Leben und denke, okay, aus den 2% sind 2,5% geworden. Warten ist ein Teil von Gottes Plan. Und Gott handelt selten nach unseren Uhrzeiten, sondern immer nach seinem Zeitplan. Vielleicht bist du über eine bestimmte Sache in deinem Leben mega ungeduldig, wo du sagst, es müsste doch jetzt endlich mal passieren. Endlich muss ich doch die Freundin oder den Freund finden. Endlich sollte der Studienplatz doch kommen. Endlich sollte es mit den Kindern doch mal klappen. Endlich sollte ich doch gesund werden. Endlich brauche ich doch diese Autorität in meinen Worten, um das anzufangen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Was immer es in deinem Leben ist, weißt du, Gott nimmt sich Zeit. Und er nimmt sich auch Zeit mit uns. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt von dem Schmetterling und der Raupe, wo die Raupe sagt, hab Geduld mit mir, Gott ist mit mir noch nicht fertig. Und manchmal ist man in so einem Kokon, ist man so gefangen und sagt, Gott, ich möchte, dass es schneller geht. Aber Gottes Zeitplan, den können wir nicht durchschauen. Manchmal macht Gott Dinge schneller, als du denkst, und er sagt dir, jetzt geh los, jetzt ist der Zeitpunkt und warte nicht lange, sondern starte jetzt. Und manchmal braucht's länger, weil Gott sagt, ich möchte die Reife von dir, die brauche ich noch. Es gibt Leute in der Bibel, die mussten im hohen zweistelligen Alter durften sie erst anfangen, weil Gott vorher ihren Charakter gebaut hat und immer weiterentwickelt hat. Und wenn das Telefon hier liegt und du Kraft vom Heiligen Geist empfangen hast, wenn dein Akku aufgeladen ist von Gott, von der Kraft, dann nimmst du dieses Telefon. Und dann gibt's hier so ganz, ganz verschiedene Sachen, wenn man das so aufmacht. Und das Coole bei dem Telefon ist, früher brauchte man immer so einen Zahlencode, aber den vergesse ich schon immer bei meiner Bankkarte. Deswegen bin ich jetzt mega froh, dass es diese wunderschöne Funktion der Gesichtserkennung gibt, oder? Richtig gut. Die funktioniert nicht immer. Morgens um 8, keine Chance, da gucke ich drauf, dann bleibt es zu. Mit Sonnenbrille, keine Chance. Aber hier auf diesem Telefon, alter Schwede, sind hier viele Apps drauf. Und diese Apps sind Sachen, die unser Leben ausmachen. Dein Leben ist geprägt von Arbeit, von Schule, von Hobby, von Freizeiten. Viele Ziele, die wir haben und die wir irgendwie versuchen, in unseren Zeitplan reinzupressen. Und es sind all die Sachen, die unser Leben ausmachen. Und all diese Sachen, die kosten uns mega Energie, die kosten uns mega Kraft. Die Sachen sind der Grund, warum unsere Energie oft runtergeht und auf ein anderes Level. Aber um all diese Sachen zu entschlüsseln, brauchst du dieses Gesicht. Ja. Du brauchst das Gesicht. Und die Bibel ist voll davon, dass sie sagt, Gott sagt, sucht meine Nähe. Sucht mein Angesicht. Kommt in die Beziehung mit mir, weil ich möchte zu euch sprechen. Ich möchte zu euch sprechen von Angesicht zu Angesicht. Und Gott offenbart sich in der Bibel, wenn wir sie lesen. Gott nutzt Lobpreislieder, um zu uns zu sprechen. Und es sind all diese Momente, wo du überlegst, Gott, was ist denn mein nächster Schritt? Fang nicht an, nervös zu werden, nächsten Schritt zu gehen, sondern geh zurück und entsperre die Dinge in deinem Leben, indem du das Angesicht Gottes suchst. Ich glaube, im Angesicht Gottes werden Dinge freigesetzt, werden Dinge aktiviert, damit du in einen Raum eintreten kannst, der vielleicht für dich ein völlig neuer Raum ist. Und in der Bibel war das so, in der Apostelgeschichte kamen Menschen umher und Paulus und andere Apostel haben immer gefragt, wenn sie in Orte gekommen sind, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und mal haben sie die Hände aufgelegt, mal haben sie kam der Heilige Geist nach einer Predigt, mal mitten in einer Predigt. Es gibt so viele unterschiedliche Zeitpunkte, wie die Kraft Gottes, der Heilige Geist, in das Leben von Menschen eintritt. Aber was immer gleich ist, die Menschen wussten immer von einem Erlebnis, wo sie mit diesem Geist erfüllt worden sind, wo sie gemerkt haben, das ist jetzt nicht mehr unsere Kraft, sondern das ist die Kraft Gottes, die in uns und die durch uns wirkt. Und ich glaube, dass es wie ein Schlüssel ist in unserem Leben, die Zeit mit Gott zu verbringen, das Angesicht Gottes zu suchen, ist wie ein Schlüssel in unserem Leben, den Gott dir übergibt. Und Gott sagt, ich gebe dir diesen Schlüssel, um mit diesem Schlüssel in einen neuen Raum hineinzugehen. Und ich weiß nicht, wie der Raum aussieht, den du dir gerne wünschst. Wo du sagst, hey, das ist ein Raum, den möchte ich gerne betreten in meinem Leben. Ein Raum von Familie, ein Raum von Beziehung, ein Raum von geistlicher Autorität, ein Raum von Gebet, ein Schlüssel zur Heilung. Die Bibel ist voll und wenn sie davon spricht, dass der Heilige Geist in das Leben von Menschen kommt, werden dort ganz, ganz verschiedene Gaben freigesetzt, ganz individuell, passend zu der Geschichte und dem Charakter der Persönlichkeit, die da drin ist. Und dieser Schlüssel ist ein Schlüssel in Räume. Und wir Menschen, wir haben von Gott so einen Schlüssel bekommen, ganz individuell. Und manche Menschen haben Räume, die sie ungern aufmachen, weil hinter verschlossenen Türen Dinge passiert sind, über die sie nicht gerne reden. Vielleicht ist für dich heute Abend der Schlüssel dran, so einen Raum aufzuschließen und einfach mal reinzugucken und die Sachen nochmal anzuschauen mit Jesus, um dort Staub zu wischen, um dort aufzuräumen, um dort Spinnweben wegzumachen. Vielleicht ist es für dich ein Raum, dessen Tür du aufmachst und du stehst in einem gleißenden, hellen Licht und du erlebst die Herrlichkeit von Jesus und lebst als seine Tochter, als sein Sohn, stehst auf einmal ganz allein in seiner Gegenwart und du nimmst diesen Moment total wie für dich gemacht vor, weil er eine Zeile aus einem Worship-Lied, ein Gebet von unserem Gebetsteam, ein Satz aus der Predigt oder auch ein Moment, wo du innerlich etwas spürst von Gott, nutzt, um dir diesen Raum zu öffnen und zu zeigen. Ich weiß nicht, welche Räume in unserem Leben Gott heute Abend öffnen möchte. Aber wir haben vorhin gebetet als Team und ich möchte diesen Schlüssel gern einer Person geben, die ich überhaupt nicht kenne. Aber Vivian, vielleicht kannst du mal kurz vorkommen. Du sitzt da, du hast vorhin geholfen, das Essen zu machen. Da bist du. Wir haben jeden Abend gesagt, wir wollen nicht nur drüber predigen, sein Ziel im Blick zu haben und Gottes Stimme zu hören, sondern wir möchten das üben. Und dann, also üben im Sinne von praktizieren. Und es gab drei Leute, die unabhängig voneinander deinen Namen, dich als Person genannt haben. Und dann haben wir eine vierte Person gesagt, ey, wir haben einen Namen, der wir diesen Schlüssel geben, aber wir haben keinen göttlichen Eindruck. Und dann haben wir gesagt, ey Gott, gib uns einfach einen göttlichen Eindruck, was für sie ist. Und ich möchte gern diesen Schlüssel überreichen. Und was ich an dir gesehen habe vorhin, das war ein krass dienendes Herz. Sie war da, hat Essen gemacht, hat es aufgetischt, du hast genauso gesmiled wie jetzt und dann habe ich erfahren, dass du Worship-Leiterin bist, richtig? Und das Bild, was kam, war ein Bild von einem Meer, dass du geschwommen bist auf diesem Meer und dann bist du tiefer getaucht, unter Wasser und unter Wasser war eine krasse Welt von Fischen und von verschiedenen Sachen. Und als die Person mir dieses Bild erzählt hat, hatte ich dieses Gefühl von, du tauchst tief und versuchst tief zu tauchen, aber das Wasser, dieser Auftrieb, der drückt dich immer wieder hoch und du hast so eine Sehnsucht, diese Schönheit zu sehen, diese Schönheit zu beschreiben und diese Schönheit reinzugehen. Und ich glaube ganz persönlich, dein Herz ist der Schlüssel zu ganz vielen Menschen. Ein dienendes Herz als Worshipper drin zu haben, das ist das Größte, was passieren kann, weil es geht dir nicht um dich, sondern es geht dir darum, Menschen zu dienen. Und du machst Worship, ob du einen Salat auftischst oder ob du auf der Bühne stehst oder durchs Leben gehst. Und ich glaube, dass durch dieses Herz, was ich so viel vorhin gesehen habe und was Gott durch diesen Eindruck bestätigt hat, dass er dich Schätze bergen lässt, Vielleicht sind das Songs, die irgendwann in Kirchen gesungen werden. Vielleicht ist es ein Lied, vielleicht sind es hunderte von Liedern, aber du wirst Schätze bergen, wenn du die Tiefe suchst, und du wirst Dinge sehen, die anderen Leuten verborgen bleiben, weil sie an der Oberfläche bleiben. Und das würden wir dir gerne mitgeben. Ich hatte einen Moment in meiner Jugend, wo ich war damals auch schon verhaltenskreativ. Ich war nachts unterwegs, ich bin mit meiner Simson nach Hause gekommen. Dann, als mein Papa aufgestanden ist, um morgens auf Arbeit zu fahren, damit er es nicht merkt, bin ich in eine Parallelstraße hochgefahren mit Motor, habe mich dann ohne Motor runterrollen lassen. Und mein Papa hat mich im Glauben gelassen, dass er mich nie gehört hat, aber zur Geschichte. Und in unserem Dorf hatten wir eine Telefonzelle. Und als ich jung war, war es in, dass man sich so Telefonkabel um den Hals macht. Und die konnte man kaufen. Da ich kein Geld habe, das zu kaufen, habe ich das eine Telefonkabel von der einen Telefonzelle im Dorf abgeschnitten, mir mit einem Feuerzeug zusammengebrannt, um den Hals gehangen und bin nächsten Tag in die Schule gegangen. Das war so bescheuert. Das war wirklich bescheuert, weil mein bester Freund war der Sohn vom Bürgermeister. Egal. Aber mitten in diese Situation hinein gab es einen Jugendleiter bei uns, und er hat gesagt: Stefan, ich sehe was in dir, was ich nicht gesehen habe, an was ich nicht glauben konnte, wo auch andere Leute schon aufgegeben hatten, das zu sehen. Und er hat mich immer mitgenommen, da eine Jugendstunde zu halten, da eine Andacht zu machen, mich ans Klavier zu setzen, mich jämmerlich zu blamieren. Er hat mich immer irgendwo hingeholt und sagt: Ey, bitte mach. Und das waren ganz, ganz kleine Schritte. Und es waren aber so wichtige Momente, weil Gott handelt nicht nach unserer Uhrzeit. Und ich hätte damals mir gewünscht, dass Dinge schneller gehen, dass ich gewisse Kapitel aus meinem Leben auslasse, aber die sind nicht da. Und genau aus dem Grund möchten wir heute Abend wie so ein Warteraum aufmachen jetzt, während den nächsten Liedern, und den Raum füllen mit Liedern, die die Heiligkeit Gottes besingen, die diesen Namen von Jesus in den Mittelpunkt stellen. Und währenddessen, schon jetzt, kannst du gerne nach links und rechts zu Frauen und Männern kommen, die gerne mit und für dich beten. Weil die Frage ist: Wozu brauchst du Kraft? Wofür brauchst du Kraft im Moment? Brauchst du Kraft, um dein geistliches Leben auf ein neues Level zu bringen? Brauchst du einfach nur körperliche Kraft, weil du als Mama sagst: Ey, ich kann nicht mehr? Der einzige Moment, wo du Stille hast, ist der Moment, wo du dich im Klo einschließt, bis die kleinen Kinder von außen wieder kratzen und versuchen, mit einem 10-Cent-Stück die Verriegelung aufzukriegen. So ehrlich wie möglich. Und wir werden gleich dort stehen und auch auf der anderen Seite, und komm einfach während den Songs, lasst uns am besten alle aufstehen, dann ist auch Platz zum Rauslaufen. Komm einfach hin und bitte Gott und sag: Hey, ich brauche dafür Kraft. Ich möchte von deinem Geist erfüllt werden. Ich möchte eine bestimmte Gabe haben. Und dieses Gebet ist der Moment, wo du dich der Kraft Gottes aussetzt. Und diese Kraft Gottes, du gehst ins Gebet und du wirst merken, wie dein Akku innerlich geladen wird. Und ich lade dich ein, während der nächsten Lieder mit mir zum Kreuz zu gehen und ganz einfache Gebete zu sprechen, um von Gott Kraft zu empfangen, die wir so dringend nötig haben. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Jona, der von Gott einen Auftrag bekommen hat und sich am Anfang gegen alles gewehrt hat. Und dann gab es einen Schlüsselmoment in seinem Leben, wo er losgegangen ist und gecheckt hat: Das ist es jetzt. Und dann war er im Bauch von diesem Fisch, war in diesem Bauch drin, und es fühlt sich an, wie gefangen zu sein. Das fühlt sich an, wie irgendwie eingesperrt zu sein, da mitzuschwimmen irgendwie in der Masse. Und dann hatte er aber diesen Moment und er hat damit Gottes Beschluss umgelegt. Und das Bild kam gerade von dem Beter. Und vielleicht ist das ein Bild für dich, dass du dich im Moment noch wie gefangen fühlst. Und vielleicht spuckt Gott dich heute aus in deine Berufung hinein. Und wir werden gleich noch Möglichkeiten dafür haben. Weil für mich gab es so Schlüsselmomente in meinem Leben, wo ich von etwas frei geworden bin, wo Gott Fesseln von mir losgelöst hat. Und ein Schlüsselmoment war, die Vielfalt der Namen von Gott zu verstehen. Dass Gott nicht nur ein Gott ist, der so eng ist, weil ich bin in einer sehr konservativen, sehr engen Gemeinde groß geworden und ich habe es geliebt, weil mir wurde die Bibel beigebracht und ich habe so viel drin gelesen. Es ist ein Riesenschatz, für den ich mega dankbar bin. Aber dennoch habe ich mich manchmal gefühlt, dass ich wie so eingeengt bin und ich musste für mich diesen Gott entdecken. Und Schlüsselmomente im Leben sind oft die, wo du in einen neuen Raum hineingehst. Und ich bin immer wieder in einen neuen Raum hineingegangen und der erste Raum war, mal eine neue Bibel zu kaufen und in dieser Bibel zu lesen, die ich auch verstanden habe und mich dann hinzustellen, um aus dieser Bibel vorzulesen. Und es sind so Momente, wo die uns einen Mut fordert, Schlüsselmomente im Leben, wo du einfach einen Schritt in was Neues reingehst. Und das ist das Coole in Apostelgeschichte 1, Vers 8, da steht nicht nur, ihr werdet Heiligen Geist erfüllt werden, ihr werdet Kraft bekommen, sondern ihr werdet überall als meine Zeugen auftreten. Und Jesus hat damals zu seinen Jüngern sagte, ihr geht nach Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde. Und da denkst du, naja toll, was heißt denn jetzt Jerusalem? Ich wohne in Freiberg, Jerusalem ist weit weg. Das bedeutet auch nicht, dass ihr alle in die Hauptstadt ziehen sollt, obwohl ihr seid nett, ihr dürft kommen. Gibt kein Begrüßungsgeld mehr, aber lohnt sich. Nein, Jerusalem war damals die Hauptstadt und für die Menschen, die da gelebt haben, war das ihre Kultur. Sie wussten, da sind wir zu Hause, das waren ihre Freunde. Und Jesus sagt, wenn er dir einen Auftrag gibt, fang immer da an, wo du wohnst. Fang immer da an, was Gott dir vor die Füße legt. Deine Uni, deine Schule, deine Arbeitsstelle, da, wo du als Krankenschwester gerade dienst oder wo du unter der Woche einen handwerklichen Beruf nachgehst, das ist dein Jerusalem. Judäa, drumherum, da waren schon so Mischvölker, da waren Juden und Heiden. Manchmal fordert Gott dich raus, einen nächsten Schritt zu gehen, in etwas, was für dich neu ist, in etwas, was für dich eine Herausforderung vielleicht bedeutet, weil die Menschen anders sind und nicht so gewohnt und nicht so familiär. Und Gott sagt, hey, ich traue dir zu, für deinen nächsten Schritt da hineinzugehen. Mit Gott und mit seiner Kraft, weil du bist aufgeladen, dein Akku ist voll und du hast die Apps, die du brauchst dafür. Und dann geht Jesus sogar noch weiter und sagt, es gibt auch ein Samarien. Und die Samaritaner, die waren zur damaligen Zeit die Feinde der Juden. Eigentlich haben sie den Umgang gemieden und du bist dann nicht hingegangen. Und du hast jeden möglichen Kontakt gemieden, weil du sagst, ey, ich verunreinige mich, wenn ich mit denen Zeit verbringe. Aber Jesus sagt, nicht ihr verunreinigt euch, wenn ihr hinkommt, sondern ich reinige und ich heilige euch. Und deswegen schickte sie nach Samarien und bis ans Ende der Welt. Und ich weiß nicht, wohin Gott dich senden möchte, in welchen Ort, in welches Land, zu welcher Personengruppe, mit deinem Anliegen, was du hast und was deine Geschichte mitgebracht hat. Ich möchte euch einen kurzen Clip zeigen von einem Mann, der unweit von hier eine Zeit hatte, wo er Dinge, die Gott ihm gesagt hat, ernst genommen hat. Und stell dir vor, du wärst genau diese Person. Geschichte war in der Schule nie mein Lieblingsfach. Man konnte super Papierflieger basteln. Aber ich glaube, dass Jesus heute so Papierflieger loslegen möchte in uns. Weil was mich so fasziniert an dieser Geschichte von Nikolaus Graf von Zinzendorf ist, es ist egal, ob du 4 Jahre alt bist, ob du 16 bist, ob du 19 Jahre oder 90 Jahre alt bist. Jesus findet immer einen Weg, um in der richtigen Situation das Richtige zu machen. Wenn ein 4-Jähriger bereits von Jesus herausgesucht wird, dann sagt er, ich bereite dich vor. Für jeden, der hier irgendwie in Kinder- und Jugendarbeit ist, haltet fest an dem Potenzial. Jesus kann so viel mit und durch diese Menschen machen. Es gibt so geniale Momente. Und Nikolaus Graf von Zinzendorf hatte diesen Moment, wo er vor diesem Gemälde stand und ihm alles, was seine bisherige Geschichte war, ich meine, wenn du zur reichsten Familie vom damaligen Deutschland gehört hast, als reichster Mensch geboren wirst und später als der Ärmste stirbst und nichts mehr hast, weil du all dein Geld ins Reich Gottes rein investiert hast, braucht es solche persönlichen Schlüsselmomente, so persönliche Begegnungen. Dann formt Gott dich über die Jahre deines Lebens an verschiedenen Punkten und er trainiert dich und er erzieht dich und er macht dich innerlich so fit und so stark, dass du Dinge wie Anfeindung auch tragen kannst. Die Geschichte von ihm war eine Geschichte von Auf und Ab. Aber was mir diese Geschichte zeigt, es braucht nicht Massen von Menschen, um große Bewegungen zu starten. Diese 24-7-Gebetskette, die wir heute noch leben im 24-7-Gebet, wo große weltweite Ministries entstanden sind, hat angefangen, weil ein Jugendlicher angefangen hat zu beten. Und er hatte so eine Leidenschaft, dass sich ein zweiter Jugendlicher dazugesellt und sagt, oh, lass uns gemeinsam beten. Es wurden mehr und haben so eine Stunde gebetet, 2, 12, 24, die ganze Woche, und das entsteht. Ich bin davon überzeugt, deine Mission, den Auftrag, den Gott für dich hat, deine Berufung, beginnt mit einem einzigen ersten Schritt. Und dieser eine erste Schritt, der öffnet Wege vor dir. Bei uns zu Hause, wir lebten in einem kleinen Dorf, Walddorf, 800 Einwohner, war ein riesengroßes Feld. Und wir hatten immer Spaß, die Ernte so niederzutrampeln, dass die Leute dachten, da wären UFOs gelandet. Und du gehst da erstmal durch, und da, wo du läufst, ist erstmal ein ganz kleiner Weg. Und wenn dir eine ganze Clique kommt, dann ist da nicht nur so ein schmaler Trampelpfad, sondern der Weg wird weiter. Und wenn viele Menschen den Weg gehen, den du vorausgehst, werden irgendwann Straßen gebaut, werden irgendwann Autobahnen gebaut. Und Gott sehnt sich nichts sehnlicher als Menschen, die einen ersten Schritt gehen in ihre Berufung hinein, damit andere Menschen folgen können. Und diese Menschen gehen diesen Weg. Und es ist meistens der Weg zum Herzen von Menschen. Jesus legt uns eine Personengruppe aufs Herz. Vielleicht legt Jesus dir heute eine Stadt, einen Ort aufs Herz. Jemanden aus deiner Schulklasse, wo du sagst, hey, diese Person, auch wenn sie gerade mega anstrengend ist und mich zu Tode nervt, aber es ist vielleicht eine Person, mit der Gott Geschichte schreiben möchte. Und er macht es durch dich, weil du sagst, ich habe diesen Vers, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ernst genommen. Ich bin mit Heiligem Geist erfüllt. Mein Akku ist aufgeladen. Ich habe Kraft bekommen, und ich bekomme sie immer wieder, weil ich das Angesicht Gottes suche, weil ich mich auf dieses Induktionsfeld lege und weil ich nicht nur Apps drauf schaufel, um mich zu unterhalten und irgendwelche Bilder von anderen anzugucken, sondern indem ich ein Leben lebe, was für andere zu einem riesen Vorbild wird. Und das sind die Frauen und Männer, mit denen Gott Geschichte schreibt und sagt, ich gehe mit dir Geschichte. Gestalte dein Jerusalem. Geh den nächsten Schritt in das Judäa. Geh nach Samarien. Und vielleicht sind Menschen hier, die Gott bis ans Ende der Welt schicken möchte, weil du auf dem Herzen hast, irgendwo am Ende der Welt für diesen Jesus die Fahne hinzustecken und zu sagen, hey, Jesus ist das Zentrum und du brauchst Jesus. In der Geschichte von Nikolaus Graf von Zinzendorf haben manche ihre Särge genommen und diese als Koffer benutzt, um ihre Klamotten da reinzupacken. Die haben gar keinen Koffer mitgenommen, sondern haben einfach ihre eigenen Särge mitgenommen, weil sie wussten, hey, ich gehe all in. Nicht so ein bisschen mit halber Kraft, mit halber Batterie, sondern all in. Und die 300 Bewohner von diesem kleinen Dorf, der anfing mit einem ersten Baum, der gefällt worden ist, sind nach den 60 Jahren Lebenszeit von Nikolaus Graf von Zinzendorf, 300 Menschen wurden ausgesandt als Missionare in die ganze Welt. Das heißt, 100% der Leute, das wäre so, als würde jeder von uns heute Abend eine Sache von Gott mitnehmen und mit dieser einen Sache rausgehen und einen ersten Schritt gehen in die Berufung rein. Und es würde ein Riesenaufbruch entstehen. Und diese Frage, was wäre, wenn? Wir können sie uns stellen für unser eigenes Leben, aber es ist auch eine Frage, die Gott dir heute stellt. Und ich möchte dich gerne einladen, heute Abend einen ganz kleinen ersten Schritt zu gehen, aber einen entscheidenden, wenn nicht den entscheidendsten Schritt deines Lebens. Ich habe euch 4 Symbole mitgebracht, nämlich ein Herz, eine Weggabelung, ein Kreuz und ein Anker. Und ich würde gerne gleich mit uns beten, und ich möchte dich einladen, diese Symbole für dich in Anspruch zu nehmen. Das erste Symbol des Herzens steht dafür, dass Gott dich liebt. Gott sagt, ich liebe dich über alles. Du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Ich habe dich geschaffen, ich habe dir eine Berufung gegeben. Ich habe dich so geformt, wie du bist, mit deinen Gefühlen, mit deinem Charakter und all den Sachen. Und sagt Gott, in Römerbrief steht, nichts kann dich von Gottes Liebe trennen. Nicht die Fehler, die du gemacht hast, nicht die Sachen, die in deinem Leben passiert sind, sagte nichts, auch wenn du dich im Moment gerade selbst nicht lieben kannst. Gott sagt, meine Liebe über dir steht fest. Aber dieses zweite Symbol, diese Weggabelung, das ist das Symbol für Sünde. Und Sünde wird in der Bibel bezeichnet als Zielverfehlung. Gott sagt, ich habe ein Ziel für dein Leben, eine Berufung. Und manchmal gehen wir mit unseren Gedanken, weichen wir ab von diesem Ziel. Mal gehen unsere Gefühle in eine völlig andere Richtung und mal folgen dem auch Taten. Und ja, es gibt Dinge, die wir falsch machen. Und es passiert im Leben von Menschen. Wir machen Fehler, aber es gibt Vergebung. Und dafür steht das Kreuz. Das Kreuz steht dafür, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, dass er für uns gestorben ist und dass er am Ende seines Lebens an diesem Kreuz hängt mit einer Dornenkrone im Gesicht und für die Schuld der Menschheit stirbt. Und das ist der Moment, wo Jesus sagt, hey, ganz ehrlich, ich liebe euch Menschen so sehr. Symbol 1. Ich sehe all die Sachen, die schiefgelaufen sind, wo du andere verletzt hast, wo du selbst verletzt worden bist. Aber Jesus liebt dich so sehr, dass er ins Kreuz geht. Und Jesus sagt, ich würde lieber sterben, als eine Ewigkeit ohne dich zu verbringen. Ich leide lieber hier Todesqualen an diesem Kreuz. Aber ich will die Ewigkeit mit dir verbringen, weil dein Gesicht, deine Persönlichkeit, du als mein Kind bist mir so wichtig. Und ich freue mich jetzt schon auf diese Zeit. Und das ist das Symbol dieses Ankers. Das ist der Anker, der ein Symbol ist für die Ewigkeit. Weil die Bibel sagt, dass unser Leben nicht begrenzt ist auf die Lebzeit hier auf dieser Erde, wie lange das auch sein mag. Sondern die Bibel sagt, ihr werdet eine Ewigkeit mit mir gemeinsam leben. Und dieser Anker ist ein Anker, der jetzt schon im Himmel hängt. Und in dem Moment, wo du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, lebst du nicht mehr aus der Kraft von dir, sondern aus der Kraft der Ewigkeit, die immer wieder in dein Leben reinkommt. Lass uns mal alle aufstehen. Ich glaube, es ist ein guter Moment. Und wenn du sagst, ey, Stefan, kannst du das Gebet bitte für mich sprechen? Dann kannst du gleich deine Hand heben. Und normalerweise sagen Prediger an dieser Stelle immer, schließt mal alle eure Augen, es ist ein ganz intimer Moment. Und ja, es ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Aber ich möchte euch bitten, eure Augen so weit es geht aufzumachen, wie es nur geht. Für die Leute, die jetzt gleich ihre Hand heben, weil wenn du jetzt eine Entscheidung für Jesus triffst, du wirst es so am Montag deinen Freunden in der Schule erzählen, du wirst sowieso auf Arbeit erzählen, hey, ich habe mein Leben Jesus gegeben, ich habe eine völlig neue Kraft, ich habe eine völlig neue Power, ich bin Zeugin, ich bin Zeuge von diesem Gott und krass, was da passiert ist in diesem Moment, du wirst es sowieso in aller Welt erzählen. Warum sollen wir es jetzt irgendwie verheimlichen vor dem? Und deswegen möchte ich dich einladen, wenn du sagst, hey, heute gehe ich einen Schritt. Ich gehe einen Schritt in meine Mission und der fängt in der Beziehung mit Jesus an. Und vielleicht sprichst du dieses Gebet, was ich gleich vorbeten möchte, heute zum allerersten Mal, weil Gott dir das aufs Herz gelegt hat, weil du dieses Brennen in dir drin hast, weil du jetzt merkst, heute ist der Tag, wo ich das festmache, an diesem Tag, an diesem Freitagabend. Du kannst dieses Gebet aber auch zum erneuten Male sprechen, weil für mich, ich bin davon überzeugt, dass man sich nicht nur einmal im Leben für Jesus entscheidet. Ich muss mich jeden Tag neu für Jesus entscheiden. Jeden Morgen stehe ich auf und ich überlege, lebe ich meinen Tag mit Gott oder lebe ich ihn gottlos? Und gottlos bedeutet ohne Gott. Das bedeutet aus meiner Kraft und nicht mit Gottes Kraft. Und vielleicht hast du mit Jesus angefangen zu leben, aber das zweite Symbol dominiert gerade und du bist davongelaufen. Heute ist der Moment, wo du in die Arme deines Vaters zurückrennen kannst. Und ich möchte gerne beten. Und wenn du sagst, ich nehme dieses Gebet für mich in Anspruch, dann weißt du, streck einfach deine Hand im Himmel. Wie so ein Symbol, dass du ein Kind bist, was deinen Papa anfasst und sagst, Papa, ich gehe in deine Hand, ich halte mich in deiner Hand fest. Und dann nimmt dieser Papa im Himmel, guckt runter und sagt, ey, das ist mein Töchterlein, das ist mein Mädchen, das ist mein Junge, guckt ihn euch an. Und er geht mit dir hin. Cool. Ey, mega mutig. Krasse Entscheidung, die beste Entscheidung deines Lebens. Halt deinem Papa die Hand hin und sag ihm, und vielleicht spürst du, dass er deine ganze Hand nimmt und dich zieht und diese Hand ist warm. Vielleicht greift er dich auch nur am kleinen Finger, weil er sagt, hey, ich zieh dich dahin. Mega. Hey, lass uns gemeinsam beten und lass uns alle dieses Gebet sprechen, um den Frauen und Männern, die hier stehen und sagen, hey, ich gehe diesen Schritt zum ersten Mal, ich gehe diesen Schritt erneut, um mit ihnen gemeinsam diesen Moment zu feiern, dass neues Leben entsteht. Himmlischer Vater, ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du mich liebst über alles. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Ich bete um Heilung für meine Verletzung. Vergib mir meine Schuld und vergib den Menschen, die mir Dinge angetan haben. stelle mein Herz wieder komplett her. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass dadurch der Weg zum Vater frei ist. Ich komme jetzt zu dir und setze mich auf deinen Schoß. Bitte nimm mich als dein Kind an. Und ich möchte ab jetzt nicht mehr aus meiner Kraft, sondern aus deiner Kraft leben. Und ich bete das im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Hey, einen dicken Applaus für Frauen und Männer, die jetzt Teil dieser Familie geworden sind. Und wir sind eine Familie. Und der Papa im Himmel ist der, der würdig ist, angebetet zu werden. Deswegen lasst uns in dieser Anbetung fortschreiten und sagen, hey Papa, du bist da, du bist unser Herr und für dich leben wir und von dir leben wir.